Ja, ihr Lieben, ich habe heute Morgen, wie ihr euch es vielleicht schon denken könnt, wieder mal einen Text aus der Offenbarung mit dabei, den ich zusammen mit euch lesen möchte. Und es ist zugegebenermaßen ein harter Text, eine harte Ansage, eine starke Kritik. Und jetzt weiß ich, wenn solche Bibeltexte im Gottesdienst vorkommen, wenn sowas irgendwie in der kleinen Gruppe besprochen wird oder sowas liest in der Bibel, da gibt es manche Leute, die sind, an denen perlt das alles ab. Die nehmen sich das nicht zu Herzen, da hat man fast das Gefühl, das müsste irgendwie noch härter formuliert sein, damit das irgendwie da oben noch ankommt. Und es gibt aber auch Leute, die sind sehr, sehr sensibel und wenn dann solche harten Ansagen in der Bibel sind, das verunsichert die sehr. Und nicht jetzt, das kann sogar dazu führen, dass Leute Angst vor Gott haben und jetzt nicht so ein positiver Respekt oder so eine Ehrfurcht, sondern so eine distanzierte, negative, lähmende Angst. Und vor ein paar Jahren war mal jemand bei uns lange in der Gemeinde. Und der sagte, dass er immer ein Bild von Gott hatte, dass Gott 90% Anspruch ist. Qualitätsanspruch an dein Leben, an deine Lebensführung. 90% Kritik, Unzufriedenheit, Zorn und 10% mal Zuspruch, Mut machen. Und er sagte, dass er das hier in dieser Zeit, wo er bei uns war, eigentlich gelernt hat, dass es andersrum ist. Dass Gott eher 90% Zuspruch ist und 10% Anspruch an dein Leben. Und wenn wir solche Texte lesen, die auch mal eine harte Ansage beinhalten, dann ist das immer die Grundlage, dass Jesus es so gut mit uns meint. Und der ist, der am meisten für dich ist, der am meisten dein Fan ist, der dich am meisten verehrt, der dich am meisten achtet, der dich am meisten anfeuern will, der dir am meisten Mut machen will, und aber auch, der auch mal eine klare Ansage macht. Und der Sinn und Zweck von dem Buch der Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, ist halt auch, dass es uns glücklich machen soll. Dritter Satz in dem Buch, da heißt es, glücklich ist, wer diese prophetische Rede an die Gemeinde liest und auch alle, die sie hören und befolgen. Oder auch ganz am Ende nochmal, da heißt es, denkt daran, ich komme bald, sagt Jesus. Glücklich, wer sich nach diesem Buch mit seiner prophetischen Botschaft richtet. Es hat also das Potenzial, uns glücklich zu machen. Und das möchte ich gerne irgendwie, ja, das wäre doch toll, das wäre doch super. Andere übersetzen auch Freude ohne Ende, Glückseligkeit. Das ist das Potenzial, was daran liegt. Auch wenn es mal ein bisschen harte Kritik ist. Okay, jetzt der Bibeltext, den ich mit euch gemeinsam lesen möchte. Es ist eines der 7 Spezialschreiben an 7 Ortsgemeinden in der römischen Provinz Asien, heutige Türkei, und zwar an die Stadt Sardes. Dort steht Folgendes. Schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Sardes. Das ist die Botschaft dessen, der die 7 Geister Gottes und die 7 Sterne hat. Ich weiß alles, was du tust und dass du den Ruf hast, lebendig zu sein. Nee, bitte nochmal zurück. Also das ist ein Brief, ein Abschnitt, der kommt von Jesus höchstpersönlich. Er beschreibt sich, dass er der ist, der die 7 Sterne in der Hand hat. Und das erklärt er ein bisschen weiter vorne. Das bedeutet, dass er die 7 Engel der Gemeinde in seiner Hand hat. Die 7 Gemeindeleiter, dass die in seiner Hand sind. Und es steht aber auch dem die 7 Geister Gottes gehören. Und das kommt immer mal wieder in der Offenbarung vor, die 7 Geister Gottes. Und da gibt es sogar auch Leute, die haben das schon so quasi schon eine Neuneinigkeit draus gemacht, ne? Vater, Sohn und 7-mal der Geist Gottes. Das ist ein bisschen übertrieben. Aber die 7 Geister Gottes, was könnte das bedeuten? 7 ist so eine Zahl, die steht für die Vollkommenheit Gottes. Und immer wieder ist die Rede davon, dass Gott seine 7 Geister in die ganze Welt aussendet. Und immer wieder ist davon die Rede von den 7 Geistern Gottes und den 7 Fackeln. Oder auch das Lamm Gottes, was 7 Augen hat an einer Stelle, die alles mitbekommen. Auch im Alten Testament wird dieses Bild mal aufgegriffen. Da wird so 7 Ölleuchtkännchen, 7-mal der Geist Gottes, 7 Augen, die die ganze Welt, die alles mitbekommen. Und ich glaube, das ist das, was das bedeutet. Jesus sagt das, ich weiß alles, was du tust. Das kann beruhigend sein, weil man denkt, da versteht mich einer. Es kann aber auch beunruhigend sein, weil es ja auch, wenn einer alles mitbekommt, was ich tue, das möchte ich ja eigentlich nicht. Ich weiß alles, was du tust und dass du den Ruf hast, lebendig zu sein. Einmal bitte weiterklicken. Aber du bist tot. Wach auf, stärke das Wenige, das noch übrig ist und kurz davor steht zu sterben. Deine Taten können in meines Gottes Augen nicht bestehen. Denke daran zurück, wie du die Botschaft empfangen und gehört hast. Halte daran fest und wende dich wieder zu mir. Wenn du nicht aufwachst, werde ich so unerwartet und plötzlich wie ein Dieb über dich kommen. Doch selbst in Sardes gibt es noch einige, die ihre Kleider nicht beschmutzt haben. Weiß gekleidet werden sie mit mir gehen, denn sie sind es wert. Wer siegreich ist, wird in weiße Kleider gekleidet werden. Und ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens löschen, sondern vor meinem Vater und seinen Engeln bekennen, dass er zu mir gehört. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Jesus sagt, ich kenne euch, ich weiß genau, was ihr macht. Und ihr habt einen tollen Ruf, ihr habt den Ruf, lebendig zu sein, aber ihr seid tot. Vielleicht ist auch die Selbstwahrnehmung der Leute eigentlich, hey, bei uns läuft es eigentlich ziemlich gut, aber die Wahrnehmung von Jesus ist eine ganz andere, eine ziemlich negative. Und ich glaube, dass das passieren kann, dass das nicht nur in Sardes passieren kann, dass das überall passieren kann, dass das auch in deinem Leben passieren kann, dass das in meinem Leben passieren kann, dass mein Glaube anfängt zu sterben. Dass gute Dinge, die in meinem Leben angefangen haben, dass sie dabei sind zu sterben, dass sie immer kleiner werden. Und dass es gut ist, das nicht zu ignorieren, dass es gut ist, das in den Fokus zu nehmen und dass es gut ist, zu realisieren, dass das nicht so sein muss. Selbst dann, wenn Jesus sagt, du bist tot, viele Dinge sind bei dir, die liegen im Sterben in deinem Glauben, dann gibt es etwas, was wir tun können, dann gibt es Hoffnung. Warum ist das bei den Leuten in Sardes so? Keine Ahnung, steht da nicht. Es gibt viele Gründe, die Leute dazu bringen, dass ihr Glaube kaputt geht. Schlechte Erfahrung in der Kirche, schlechte Erfahrung mit anderen Christen, Stress, der Alltag, der irgendwie mit so einem, dem Wahnsinn auch so über uns kommt und irgendwie alles und so gefangen nehmen kann. Ich habe aber trotzdem mal so ein bisschen noch mal so versucht, so reinzulesen, was so auch vielleicht speziell war in der damaligen Situation bei den Leuten. In der ganzen Gegend war Religion und Alltagsleben total miteinander vermischt. Man konnte sich dem nicht entziehen. Allein in Ephesus, nicht weit davon entfernt, gab es 25 bis 30 Heiligtümer. Und man musste da irgendwie mitmachen, sonst konnte man auch am wirtschaftlichen Leben nicht teilhaben. Und wenn man jetzt da durch Sardes gegangen ist, dann hatte man jetzt da nicht irgendwie und sagte, okay, wo ist denn jetzt hier die Kirche und sucht sich um nach dem Gebäude. Das gab es da noch nicht. Also es gab noch keine tollen Kirchengebäude, sondern die haben sich eher irgendwo in privaten Häusern getroffen, 30, 40 Leute vielleicht in den einzelnen Gruppen. Die hatten also jetzt keine Kirchengebäude, man kann da jetzt auch keine Kirchen ausgraben. Aber man hat eine Synagoge ausgegraben in Sardes und auch eine sehr, sehr große Synagoge. Und dabei ist etwas aufgefallen, was schon irgendwie relativ krass ist. Und zwar, das ist das Bild von der Synagoge in Sardes. Denkt man sich ja erstmal, was ist jetzt daran so komisch? Das ist der Altar und auf dem Altar ist der römische Adler, der Reichsadler. Und man findet auch in der Synagoge auch andere heidnische Gottheiten und Abbildungen aus dem Umfeld. Und zumindest die Synagoge hatte sich mit dem System arrangiert, hatte Kompromisse eingegangen, um dort leben zu können. Denn die große Religion war der Kaiser. Der Kaiser in Rom war der Sohn Gottes, der Heiland der Welt, der Retter. Er war der angebetet werden musste. Und wenn er nicht mitgemacht hat, hatte große soziale Probleme bis hin, dass es halt auch Tote gegeben hat. Und während die Christen auch anfangs so als jüdische Splittergruppe wahrgenommen wurden, 64, 65 nach Christus, gab es die große Verfolgung unter Nero und gab es jede Menge Tote. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es für die Christen der damaligen Zeit auch irgendwie eine Sache war, wir müssen uns irgendwie arrangieren. Ja, Jesus können wir ja auch gut finden, aber wir müssen auch den römischen Kaiser, sonst verhungern wir hier alle, sonst ist das doch kein Leben. Und sowas passiert immer wieder auf der Erde. Und vor vielen Jahren in Deutschland, im Dritten Reich, hat man auch Altäre in deutschen Kirchen gesehen, die sahen so aus. Keine Ahnung, als ich das Bild gesehen habe, mich hat es ja schon fast irgendwie geschockt. Da ist irgendwie die Bibel, Jesus am Kreuz und das Hakenkreuz auf einem Altar. Und viele der großen Kirchen seinerzeit haben sich arrangiert damit, mit den Nazis. Und viele von den Freikirchen haben sich weggeduckt. Es gibt einige große Freikirchenbünde in Deutschland, die sich sogar mit offiziellen Stellungnahmen ganz offiziell dafür sehr, sehr entschuldigt haben, wie feige und mit faulen und miesen Kompromissen sie sich da gezeigt haben. Und wir sind total stolz auf die Leute, die da nicht mitgemacht haben, die nicht die miesen Kompromisse eingegangen sind, Hakenkreuz und Jesus, römischer Reichsadler und den Cäsar zu verehren und Jesus, die dann nicht mitgemacht haben, sondern die klare Kante gegeben haben. Was sind wir stolz auf Dietrich Bonhoeffer und wie toll fänden wir es, wenn er ein Freikirchler gewesen wäre, was er gar nicht war. Wie stolz auf die Leute, die da durchgezogen haben. Und solche Leute gibt es auch heute noch. Auch in der russischen Kirche, wenn man Bilder sieht, dass so einige von den großen Kirchenleitern Putin die Hand schütteln, für ihn beten, ihn wählen und ihn empfehlen. Ich glaube, dass sich das als groß falsch herausstellen wird. Ich glaube, dass es gut ist, da keine faulen Kompromisse zu machen. Vor gut einem Monat ist Alexei Nawalny gestorben. Ich weiß nicht, wer ihn kennt. Er ist ein Mensch, der sehr, sehr viel gemacht hat, Blogger, ein russischer Oppositioneller, in der Antikorruptionsstiftung aktiv gewesen und ein erklärter Kritiker von Putin, ein erklärter Kritiker des Krieges. Und er ist in Deutschland vergiftet worden, mutmaßlich von dem russischen Geheimdienst. Und er ist aber nach Russland zurückgekehrt, um weiter seine Stimme zu erheben für Gerechtigkeit und an seinem Glauben festzuhalten. Er ist verhaftet worden, verurteilt worden, ins Straflager nach Sibirien geschickt worden und ist dort am 15. oder 16. Februar diesen Jahres gestorben. Und ich wusste das gar nicht so genau, aber ich habe aus seiner letzten Rede vor dem Moskauer Stadtgericht seine Worte euch mal mitgebracht. Genau, das Foto, blende das gerne ein, das Foto. Das ist das Foto zum Gerichtsprozess. Spreche ich also mein Schlusswort. Ich weiß gar nicht mehr, was ich noch sagen soll, euer Herrn. Soll ich mit Ihnen vielleicht über Gott und Erlösung reden? Den Pathoshebel auf Maximum stellen? Die Sache ist nämlich die, ich bin ein gläubiger Mensch. Bei der Antikorruptionsstiftung und in meinem Umfeld werde ich eher damit aufgezogen. Die Leute sind da meist Atheisten und ich war auch mal einer, sogar ein ziemlich militanter. Aber jetzt bin ich ein gläubiger Mensch und das hilft mir sehr bei dem, was ich tue. Es macht alles viel, viel einfacher. Ich grüble weniger. Ich habe weniger Dilemmas in meinem Leben. Denn es gibt da so ein Buch, das mehr oder weniger beschreibt, was man in welcher Situation zu tun hat. Es ist natürlich nicht immer einfach, sich daran zu halten, aber ich versuche es im Großen und Ganzen. Und deshalb fällt es mir wohl leichter als vielen anderen, in Russland Politik zu machen. Kürzlich hat mir jemand geschrieben, du, Nawalny, warum sagen dir eigentlich ständig alle, halt durch, gib nicht auf, beiß die Zähne zusammen. Aber was hast du denn eigentlich zu überstehen? Du hast doch in einem Interview gesagt, du glaubst an Gott. Und es steht ja geschrieben, selig sind, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Dann geht es dir doch bestens. Und ich dachte mir, da versteht mich ja jemand richtig gut. Nicht, dass es mir gerade bestens ginge. Aber dieses Gebot habe ich immer als Handlungsanweisung verstanden. Es macht mir zwar keinen Spaß, hier zu sein, aber ich bedauere es auch keinesfalls, meine Rückkehr aus Deutschland nach Russland und das, was ich gerade tue. Denn ich habe alles richtig gemacht. Ich fühle sogar etwas wie Genugtuung, weil ich in einer schwierigen Zeit getan habe, was in der Anweisung steht. Ich habe das Gebot nicht verraten. Wissen Sie, die Burschen, die den Gefängnistransport bewachen, sind tolle Jungs. Und meine Wächter im Gefängnis sind auch okay. Aber sie reden nicht mit mir. Es wurde ihnen wohl verboten. Sie sagen nur gelegentlich etwas Dienstliches. Und das ist eben auch so eine Sache, damit ich mich ständig einsam fühle. Aber das wirkt bei mir nicht. Und ich kann sagen, warum. Dieses selig sind, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Das mag ja exotisch oder komisch klingen, aber in Wirklichkeit ist es aktuell die bedeutendste politische Idee in Russland. Sagen Sie doch selbst, euer Ehren, es gibt in Russland so einen politischen Slogan, den populärsten überhaupt. Wie heißt der noch? Helfen Sie mir mal aus. Wo liegt die Kraft? Richtig, Kraft liegt in Gerechtigkeit. Das ist ein Satz, den alle hier zitieren. Und es ist genau das gleiche Gebot, nur ohne altmodischen Schnickschnack. Die gleiche Essenz, auf Twitterlänge komprimiert. Das ganze Land wiederholt es. Kraft liegt in Gerechtigkeit. Wer Wahrheit und Gerechtigkeit hinter sich hat, wird siegen. Wow, was für ein Held. Was für ein Jesus-Mensch. Jesus sagt auch in Sardes, gibt es Leute, die ihr weißes Gewand nicht besudelt haben, sondern die mir treu geblieben sind. Und die gab es in der Nazi-Zeit, die gab es in Sardes, die gibt es in Russland. Halleluja. Und ich glaube, wir können von ihm was lernen, auch wenn wir natürlich hier zum Glück kein Regime haben und hier freie Meinungsäußerung haben. Trotzdem, aktuell ist das sicher für viele Menschen, ist das eine Lebensrealität. Wir haben das nicht und trotzdem können wir von ihm was lernen, weil es gute Kompromisse gibt und es gibt schlechte Kompromisse. Es gibt gute Prioritäten und es gibt schlechte Prioritäten. Und es ist wichtig, das richtig zu setzen. Nawalny spricht von den Handlungsanweisungen in dem Buch. Er meint damit die Bibel. Und er sagt, da steht drin, was man eigentlich in welcher Situation so ungefähr zu tun hat. Das ist nicht immer einfach, auch nicht immer einfach zu verstehen. Und es steht auch nicht jetzt für jede Situation haarklein genau, wo soll ich jetzt arbeiten oder welchen Partner soll ich haben. Das findet man da nicht. Und dass es gut ist, das zu tun. Dass es sogar Genugtuung bringt. Dass es sich gut anfühlt, trotz Schwierigkeiten das getan zu haben, was in der Anweisung gestanden hat. Und keine Ahnung, was, falls sich das betrifft, wo du merkst, was deinen Glauben irgendwie tötet. Was irgendwie, wo du merkst, da ist in mir was gestorben, was eigentlich nicht hätte sterben dürfen. Ich habe mal vor einiger Zeit einen Podcast gehört und da sagte irgendjemand, ja, wir haben ja früher auch geglaubt, dass Gott reden würde. Zu uns persönlich. Und ich nur dachte, hey Mann, ich glaube das immer noch. Und ich glaube das mehr als je zuvor. Halte doch daran fest, dass was gestorben, was nicht sterben sollte. Was steht denn in der Handlungsanweisung, was wir tun können, wenn wir merken, da stirbt was, was nicht sterben soll? Und einmal bitte noch weiterklicken. In Offenbarung 3 an die Leute in Sardes steht Folgendes. Wach auf, stärke, was übrig ist, denke zurück, wie du das gehört hast, die Botschaft. Halte daran fest und wende dich wieder mir zu. Ich finde das total gut. Es gibt eine Chance. Leute müssen nicht sterben. Also Glaube muss nicht sterben. Es muss, wenn du in so einer Situation bist, es ist nicht irgendwie Schicksal. Es ist nicht, dass es so ist, sondern du kannst es ändern. Die Tür steht offen für Neuanfang. Es gibt eine Möglichkeit, dass das Leben wieder zurückkommt in dich. Wach auf. Stell dich der Situation, fühle auch vielleicht den Schmerz, dass Dinge gestorben sind in dir oder Glaube gestorben ist. Und wen das nicht betrifft, Halleluja, umso besser. Stärke, was übrig ist. Das, was in dir noch an Glaube ist, das, was an dir an Liebe ist, das, was dein Herz in Flammen bringt, stärke das wieder. Ich habe mal so gehört, irgendwo hat mal, steht glaube ich im Alpha-Kurs von Nikki Gamble, dass jemand auch sagte, Mann, mein Glaube ist so schwach geworden. Das Feuer brennt nicht so in mir. Und er geht zu einem weisen Mann und stellt ihm diese Frage, sagt, was kann ich tun? Und der alte Mann sagt, ach, setz dich mal zu mir. Und sie sitzen irgendwie am Lagerfeuer oder so ein Kohlenfeuer. Und der alte Mann sagt gar nichts und er holt irgendwann eine Zange und holt eine Kohle aus dem Feuer und legt sie so daneben. Und dann sitzen sie da, beobachten das Feuer und sehen die einzelne Kohle, wie sie immer weiter ausgeht. Und irgendwann nimmt der alte Mann die Zange, nimmt die Kohle wieder und legt sie wieder zurück ins Feuer. Und die Glut kehrt zurück. Die Glut kann zurückkehren. Stärke das, was übrig ist. Und keine Ahnung, was dich stärkt. Vielleicht sagst du, oh, früher, da war ich auf einer Jugendfreizeit. Das hat mich gekickt. Das war, oh, da habe ich Jesus gespürt. Ja, warum gehst du denn da nicht noch auf eine Freizeit? Man kann auch als Erwachsener auf eine Freizeit fahren. Oder auf eine jesusmäßige Konferenz, wo man mal so ein ganzes Wochenende irgendwie den Alltag weg hat und sich dem so total hingeben kann. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ein totaler Fan bin von Kleingruppen. Und wir sagen das so häufig, weil wir das wirklich meinen und weil wir das erleben. Wir erleben das bei Rooted, wir erleben das bei allen anderen Semestergruppen. Mach doch da mal mit. Und wenn es nur bis zum Sommerferien ist, mach doch da mal mit. Und 90-95% der Leute, die da waren, die wir befragt haben, haben gesagt, mein Glaube ist wieder gewachsen, das Feuer ist wieder angegangen. Das, was in der Handlungsanweisung steht, das stimmt und das funktioniert auch. Denk daran zurück, an das, was du von Jesus gehört hast, an diese einfachen Dinge und halte daran fest. Immer mal wieder, wenn man Podcasts hört, hört man auch immer mal wieder das Wort Dekonstruktion. Dass Dinge, man sich konstruiert hat und man sie wieder dekonstruierend wieder abbaut. Und ich glaube, Dekonstruktion ist gut und total wichtig. Und Jesus ist auch einer, der dekonstruiert. Er hat immer wieder gesagt, ihr habt gehört, zu den Alten ist das und das gesagt worden. Ich aber sage euch das. Also es gibt also ein altes Gedankengebäude, das baut bitte ab und baut stattdessen das auf. Keine Ahnung, vielleicht bist du jemand, der im Kindergottesdienst gehört hat, Jesus ist immer da für dich, der passt immer auf, dir kann gar nichts passieren. Man könnte ja eigentlich nicht falscher liegen. Denn wenn du dann irgendwann groß wirst und dann passiert was, dann denkst du, das stimmt ja gar nicht. Und das stimmt ja auch gar nicht. Das steht auch nicht in dem Buch mit den Handlungsanweisungen. Denn da steht nicht, dir kann nichts Schlimmes passieren, sondern da steht, dir kann sehr wohl was Schlimmes passieren, aber Jesus ist bei dir. Jesus ist sein Beistand. Und dann ist es schon wichtig, dass man auch so diesen Punkt, wo man sagt, das habe ich mal über Gott gehört, das war irgendwie Mist, das stimmt ja gar nicht, dass man das dekonstruiert und zurückbaut, aber dass man auch an dem Richtigen festhält. Dass man an dem Jesus festhält, der so gut ist, bei allem, was auch in Kirche manchmal nicht gut ist. Und wende dich mir wieder neu zu. Ich glaube, dass es sich total lohnt. Ich glaube, dass es halt auch, so wie es in Sardes Leute gibt, die voll geil unterwegs sind. Auch wenn viele da gerade irgendwie scheinbar nicht gerade gut unterwegs waren. So gibt es das auch hier bei uns. Gibt es auch Vorbilder, gibt es Bonhoeffers, Nawalnys, Nicole Detertz und keine Ahnung, ganz viele Leute von euch, die, wo das Feuer brennt und wo die auch als Vorbild irgendwie gut sind, sich das vorzunehmen. Glaube muss nicht sterben. Glaube kann wieder neu Feuer fangen. Und es ist ja auch jetzt nicht so do or die oder schwarz oder weiß, so, sondern es ist irgendwie immer auch meistens so ein von bis. Und dieser Gottesdienst, ihr Bandleute, kommt gerne nach vorne, kann auch dazu oder wird dazu führen, dass Feuer wieder brennt. Und eine andere Sache, die ich mir gleich noch gut vorstellen könnte zu machen. Eine Sache, die man, einen lieben Gruß an alle Leute im Zoom, die man hier live im Culture noch viel besser machen kann als im Zoom, ist, dass man hier miteinander Kaffee trinken kann und anstoßen kann, dass man aber auch miteinander beten kann. Und miteinander zu beten ist total super. Die Handlungsanweisung, also die Bibel sagt, dass da viel mehr Power drin liegt, wenn wir gemeinsam für etwas beten, als wenn jeder alleine betet. Die Handlungsanweisung sagt, dass Jesus da irgendwie noch eine besondere Gegenwart verheißt, wenn wir wegen ihm zusammen sind, also heute Morgen oder auch wenn wir zusammen beten. Ich fände es total cool, wenn wir auch gleich noch, mal gucken, wie wir das gleich machen, irgendwie noch eine Art Gebetszeit haben und mal, jeder, der will natürlich nur, auch für andere Leute beten oder halt auch, dass jemand mal für dich betet. Machen das aktuell fast jede Woche bei Rooted. Das ist richtig gut. Okay, wir machen jetzt auch Lobpreis. Jesus, danke dafür, dass wir nicht irgendwie so einem Schicksal unterliegen, nach dem Motto, irgendwie ist es gerade doof und jetzt geht halt irgendwie eine Flamme aus, sondern danke dafür, dass du der bist, der darum kämpft, dass unser Herz brennt, der uns anfeuern will und der will, dass es uns gut geht. Danke dafür, dass du jedem, der will, eine großartige Lebensperspektive, die sogar im Himmel, also so im Himmel auf Erden endet, bietest. Und Jesus, ich glaube, dass du irgendwie große Lust hast, irgendwie auch verschiedene Leute, gleich auch während der Musik, während dem Lobpreis, zu berühren. Und ich bitte ihn, dass du das tust. Und ich bitte ihn, dass das irgendwie, ja, dass du mit einer Deutlichkeit da auch bist. Amen.